Hier vorne hängt ein neues Tuch, da steht die neue Jahreslosung drauf, aus Markus 9, Vers 24. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Sehr interessant, was man so unter dem Volk hört von Glauben. Da heißt es, Glauben heißt nicht wissen. Das ist natürlich eine schlechte Interpretation. Andere sagen, ich glaube, dass morgen auch wieder die Sonne scheint. Das hat mit Glauben auch nicht so viel zu tun, da geht es mehr um die Meinung. Glauben ist ja eine Vertrauensäußerung und die Frage ist immer, woran der Glaube sich festmacht. Wir haben ja jetzt Winterzeit, auch wenn man das nicht so stark merkt. Heute war es morgens schon unter 0 Grad. Autofahrer müssen dann schon ein bisschen kratzen manchmal. Und wenn es noch kälter werden würde, dann würden einige Seen zufrieren. Und darauf spekulieren natürlich manche Kinder, weil sie sagen, dann können wir endlich Schlittschuh laufen. Ist dann die Frage, wenn man auf das Eis geht, brauche ich da einen großen Glauben bei dünnem Eis? Oder reicht ein kleiner Glauben bei dickem Eis? Interessant ist ja immer die Frage, nicht nur wie groß mein Glaube ist, sondern was das Objekt meines Glaubens ist, woran ich glaube. Und wenn ein großer Glaube an dünnes Eis glaubt, ist das sehr lebensgefährlich. Aber wenn ein kleiner Glaube da ist und auf dickes Eis geht, hat er keine Probleme. Der kann natürlich auch groß sein, dieser Glaube, das ist klar. Hier in unserer Geschichte, wo dieser Satz herkommt, ich glaube, hilft meinem Unglauben, geht es um einen Mann, der ein großes familiäres Problem hat. Er hat einen Sohn, der Anfälle bekommt, der fällt plötzlich um, fällt ins Wasser, ins Feuer und schreit. Und er hat bisher niemand gefunden, der ihm helfen konnte, dieses Problem zu lösen und etwas gegen diese Krankheit zu tun. Er hat dann von Jesus gehört und dachte, das ist meine letzte Rettung. Aber als er dahin kam, wo er Jesus vermutete, war der gar nicht da. Denn Jesus war gerade auf einem Berg mit drei seiner Lieblingsjünger und erlebte dort besondere Dinge. Deshalb ging er dann zu den anderen 9 Jüngern und bat sie darum, doch für seinen Sohn zu beten. Und ihm war klar, eigentlich steckte eine böse Macht dahinter, einen Dämon, diesen Dämon auszutreiben. Jetzt muss man wissen, wer die Bibel schon mal gelesen hat, dass die Jünger von Jesus schon einmal weggeschickt wurden. Sie sollten predigen, sollten Kranke heilen und Dämonen austreiben. Und das haben sie auch getan und waren begeistert, dass diese Dämonen auf ihren Befehl im Namen Jesu tatsächlich verschwunden sind. Aber jetzt hier bei diesem Mann und seinem Sohn versagte diese Vollmacht. Sie hatten sie nicht mehr. Es ist erstaunlich, wie man auch Dinge, die man hat, irgendwo wieder einbüßen kann, wenn irgendwo die Voraussetzungen nicht mehr so stimmen. Ja, er war also eigentlich verzweifelt, aber dann kam ja Jesus von diesem Berg runter und jetzt sah er die richtige Person, aber er war ja eigentlich schon leicht verbittert, was er gerade erlebt hatte. Und er ging jetzt auf Jesus zu, erzählte eben von seinem Sohn, dass der da eben diese Anfälle bekommt und oft in lebensgefährliche Situationen gerät. Und dann sagt er eben, wenn du etwas vermagst, dann hilf doch bitte. Es ist interessant, dass man im Glauben das Wort wenn verwenden kann, auch bei Jesus. Und Jesus sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Damit gibt er sozusagen die Karte wieder zurück an ihn. Alles ist möglich dem, der glaubt. Ja, jetzt ist an ihn die Frage, glaube ich denn das, dass Jesus meinen Sohn heilt? Und dann sagt er, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Im Psalm 62, Vers 9 steht so ein schöner Vers, der heißt, schüttet euer Herz vor Gott aus, liebe Leute. Ja, wir kennen da das Bittgebet und das Dankgebet und können Gott loben. Aber eine Form völlig dazwischen ist die, sein Herz auszuschütten. Also einfach zu erzählen, wie es in uns aussieht. Und das hat dieser Mann getan. Er hat einfach erzählt, wie es in ihm aussieht. Ich glaube, klar, hilf meinem Unglauben. Und Jesus hat es akzeptiert und hat den Sohn von diesem Dämon befreit, sodass jetzt da ein ganz neues Familienleben möglich war. Und ich denke, dass dieser Mann nicht auf dieser Schneide stehen geblieben ist, ich glaube, hilft meinem Unglauben, sondern dass ab jetzt Dank und Lob sein Leben bestimmt hat. Insofern finde ich das schon erstaunlich, so eine Jahreslosung, die so halbe-halbe ist. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Wenn ich das meiner Frau erzählen würde, ich glaube an dich, hilft meinem Unglauben, dann würde ich sagen, irgendwo stimmt ja was nicht ganz hier in der Regie. Da merkt man schon, diese Formulierung ist auf eine Situation bezogen und nicht auf eine bleibende Lebenseinstellung. Denn wenn ich Christ geworden bin, habe ich nicht nur einen festen Glauben, sondern auch eine klare Gewissheit. Wir kennen dieses schöne Stück von Händel, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, aus dem Hiob. Ich denke, dass jemand, der Christ geworden ist, der weiß, Christus lebt in mir, eine persönliche Glaubensgewissheit hat. Er weiß einmal, Christus lebt in mir. Christus ist ja heute eine Geistperson, die also in uns leben kann. Er weiß, er lebt in mir und damit bin ich auch in der Lage, wenn ich einmal an das Ende meines Lebens komme, hinüber in die Ewigkeit zu gehen, zu ihm und ihn sogar zu sehen. Ich habe also die Gewissheit, ich gehöre zu ihm, er lebt in mir. Ich habe die Gewissheit des ewigen Lebens. Und ich denke, jeder Christ hat das, wenn er jemand da ist, vielleicht auch hier unter uns, der das nicht hat, muss er fragen, woran das liegt. Und die Antwort ist eigentlich die, dass Jesus noch nicht in dem Leben ist, wahrscheinlich. Es sei denn, dass jemand ganz depressiv wäre, dann kann es auch sein, dass er diese Gewissheit vorübergehend verloren hat, weil seine Gefühlslage irgendwo quer liegt. Ja, es gibt drei Zusagen über die Gewissheit, die ich kurz anführe. Sein Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind, steht Römer 8, Vers 16. Ja, eine klare Gewissheit. Dann steht in dem ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 13, das habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Herrn Jesus, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Ja, eine Gewissheit, die sogar zu einem Wissen führt. Also eine persönliche Gewissheit, eine schriftliche Gewissheit. Und dann in demselben ersten Johannesbrief steht noch Kapitel 3, Vers 14. Wir wissen, dass wir vom Tod zum Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. Das heißt, weil wir die anderen Christen lieben und auch wissen, sie gehören zu uns und ich gehöre zu ihnen. Ja, finde ich also interessant, dass der echte Glaube an Jesus, der jetzt nicht nur personenbezogen ist, eine Gewissheit hat und der würde nicht sagen, ich glaube, hilf meinem Unglauben, sondern der würde sagen, ich glaube und bin dankbar dafür, dass du mich kennst und liebst und führst. In einzelnen Lebenssituationen kann das natürlich auch anders werden. Ja, wenn jemand vielleicht eine große, schlimme Diagnose von einem Arzt bekommt und dann betet, dass das doch nicht so sein möchte, dann kann es natürlich schon sein, dass er glaubt, dass Jesus hilft und eingreift, dass er aber auch spürt, es kann sein, dass die Situation sich nicht verändert, dass ich sie auch durch Gebet nicht verändern kann, aber ich muss sie annehmen lernen. Und dann muss ich mein Gebet verändern, nicht nur hilf und heile, sondern hilf mir da auch hindurch, dass ich spüre, wie dein Weg aussieht. Man kann in das Gebet natürlich auch das Wenn einbauen. Ich hatte früher eine Zweierschaft mit einem jungen Ingenieur. Wir trafen uns so alle 14 Tage, haben zusammen gesprochen und gebetet. Und er erzählte dann auch, wie er zum Glauben kam in Jerusalem dort, wo er als Student gewesen war bei einer Reise und mit einem Mitstudenten ins Gespräch kam über den Glauben. Er selbst hatte keinen Glauben. Seine Mutter war gläubig, aber er eigentlich nicht. Und dieser Mitstudent sagte ihm dann, weißt du, das ist auch eine... Er fragte ihn, was er so von dieser Situation hält in Jerusalem. Er meinte, naja, sehr viel Tourismus, aber es geht ja um Jesus, der für mich gestorben ist als mein Erlöser. Und dann kamen sie ins Gespräch und dieser Mitstudent sagte eben, weißt du, dass es auch eine Versuchsanordnung gibt, wie man Christ wird. Und er staunte der nicht schlecht, weil er als Ingenieurstudent natürlich viele Versuchsanordnungen schon durchgeführt hatte, aber noch nie eine, wie man Christ wird. Und er fragte, wie sieht ihr denn aus? Und er las ihm dann Johannes 1, Vers 12 vor, das heißt, er las ihm das nicht vor, er kannte das. Da heißt es, wie viele Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Hast du das schon mal versucht, Jesus aufzunehmen? Nein. Gut, dann kannst du auch nicht sagen, dass da nichts geschieht. Und dem hat er zugestimmt. Er machte dann noch diese etwas nette Formulierung, die wir wahrscheinlich alle kennen: Wenn ich dir meine Uhr schenken will, wann gehört sie dir? Wenn ich sie dir hinhalte? Nö, erst wenn du sie genommen hast. Das hat er natürlich auch verstanden. Es geht darum, also Jesus anzunehmen. Und dann saßen sie da auf dem Ölberg, das ist ja so eine Wiese außerhalb von Jerusalem, guckten auf die Stadt. Und dann hat er gebetet, und das fand ich interessant, er hat ein Wenn in sein Gebet eingebaut. Wenn es dich gibt, Herr Jesus, dann kannst du aus meinem Leben etwas machen. Ja, fand ich interessant. Wenn es dich gibt, ja, das war eine klare Anrede, kannst du aus meinem Leben etwas machen. Da war aber auch die Bereitschaft zu einem Einsatz. Also nicht nur, dann habe ich eine andere Überzeugung, sondern dann hast du mein Leben. Und ich denke, Gott hat aus seinem Leben etwas gemacht. Es gibt ein sehr interessantes Buch, das ich sehr empfehlen kann, spannende Lektüre. Es heißt Der Bibelraucher. Ist von einem Wilhelm Bunz geschrieben, der als ein ganz schlimmer Krimineller im Zuchthaus saß viele Jahre. Und dann dort, er hatte unter anderem, war verantwortlich für den Tod eines Polizisten, hatte einen Mann niedergeschlagen, der dann gestorben war, und viele andere Dinge getan. Und auch im Gefängnis hatte er viele Prügeleien und landete dann immer wieder in der Arrestzelle, wo man nur die Bibel mitnehmen durfte, sonst nichts. Aber er ließ sich noch Tabak hineinschmuggeln, insofern konnte er dann aus den dünnen Dünndruck-Bibelseiten Zigaretten drehen und hat sich dann so langsam im Laufe der Jahre durch die Bibel hindurch geraucht, bis ins Neue Testament hinein. Und irgendwann merkt er doch, das hat ja auch was vielleicht mit mir zu tun. Und dann hat er gedanklich gebetet, sagen wir mal, er hatte keine Beziehung zu Gott. Wenn sich mein Leben verändert, dann kann aus der Sache was werden. Das war so seine indirekte Anrede, also gar keine Person angeredet. Wenn sich mein Leben verändert, kann aus der Sache was werden. Und er hatte nur einen Kumpel, mit dem er sich gut verstand, dort im Zuchthaus, der sagte nach einiger Zeit: Hör mal, was ist los mit dir? Du warst ja schon ganz lange nicht mehr in der Arrestzelle. Du hast dich überhaupt nicht geprügelt. Was ist los? Und dann merkte er überhaupt erst, dass er sich verändert hatte. Und dann ist er dieser Spur weitergefolgt und konnte später auch von dem einen oder anderen, auch von der Familie des toten Polizisten, Vergebung erfahren, als er sie traf, und merkte einfach, wie Gott sein Leben verändert. Und das gilt bis heute. Es gibt einen sehr schönen Vers, Hebräer 4, Vers 16. Da heißt es: Lasst uns mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade hinzugehen, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das heißt, wir werden aufgefordert, dieser Thron der Gnade ist eigentlich ein Deckname für Jesus, wenn man so will. Lasst uns zu ihm hingehen und Hilfe erfahren und ihn darüber auch loben. Es gibt einen Spruch in Matthäus 9, wo Jesus zwei Blinde geheilt hat. Und er fragte sie, was sie wollen. Und sie sagten: Ja, wir würden gerne geheilt werden, wir würden gerne sehen. Und dann sagt er: Euch geschehe nach eurem Glauben. Eine tolle Aussage. Euch geschehe nach eurem Glauben. Ja, die glaubten, dass Jesus das kann, und sie wurden sehend. Diese Aussage gilt auch jedem von uns: Euch geschehe nach eurem Glauben. Das heißt, das, was wir wirklich betend glauben und auch in dieser Beziehung zu Jesus leben, das wird geschehen. Sage ich jetzt einfach drei Bedingungen zum Gebet eigentlich. Die erste Bedingung ist, gläubig zu beten. Matthäus 21, Vers 22. Was ihr gläubig erbittet, werdet ihr empfangen. Klare Aussage. Und das ist immer schön, sich an biblischen Aussagen zu orientieren. Sagen, das steht dort, was ihr gläubig erbittet, werdet ihr empfangen. Das andere sagt Jesus, Johannes 14, Vers 14. Was ihr in meinem Namen erbittet, das werde ich tun. Das heißt, das Gebet geht nicht nur zu irgendeinem Gott in der Höhe, sondern ich kann mit Jesus reden im Gebet, und er sagt, was ihr in meinem Namen erbittet, das werde ich tun. Also auch Gebet zu Jesus oder auch im Namen Jesu. Und dann steht noch in dem ersten Johannesbrief eine schöne Aussage, da heißt es, Kapitel 5, Vers 14 und 15, darin besteht die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er auf uns hört, wenn wir nach seinem Willen um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er auf uns hört, bei dem, worum wir bitten, so wissen wir auch, dass wir das Erbetene wirklich besitzen, dass wir von ihm erbeten haben. Ja, das war die dritte Bedingung, nach seinem Willen bitten. Als Pfarrer habe ich natürlich auch Konfirmanden unterrichtet. Und wenn wir über das Thema Gebet gesprochen haben, habe ich gesagt, Gebetsinhalte sollten letztlich positiv sein. Wenn ihr also darum betet, dass eure Englischlehrerin ihre Bronchitis behält, damit ihr keine Arbeit schreiben müsst, dann wird Gott das wahrscheinlich nicht erhören, weil das ja ein negatives Gebet wäre. Sondern betet nach dem Willen Gottes. Und das wäre eine Frage, wenn ich bete, kann ich überlegen, könnte das der Wille Gottes sein, worum ich bitte? Bei manchem ist mir das völlig klar, dass es sein Wille ist. Bei anderen ist das nicht so klar, aber nicht falsch. Ja, wenn ich zum Beispiel beten würde, ich nicht, aber jemand anders vielleicht, ob er eine neue Arbeitsstelle anfangen soll, dann kann man natürlich überlegen, ist das jetzt richtig in der Situation? Ist die angebotene Stelle passend oder gibt es da irgendwelche Haken dabei? Oder wenn man eben um Heilung bittet, ist das wirklich so, dass ich das glaube und dass das geschehen kann oder wird? Ja, oder es gibt viele Dinge, wo man manchmal nicht genau weiß, ist das so oder anders. Es gibt eine nette Formulierung, ich weiß nicht, wer die kennt, von der Frau von Billy Graham, das ist ja dieser bekannte Evangelist. Die sagte mal, wenn Gott alle meine Gebete erhört hätte, hätte ich 7-mal den falschen Mann geheiratet. Gut, das ist natürlich auch eine Aussage. Sie hat ja dann schon den richtigen wohl geheiratet und war mit ihm viele Jahrzehnte verbunden. Ja, 3 Bedingungen für Gebet war also einmal, was ihr Gläubiger bittet, im Namen Jesu und nach Gottes Willen. Und da kann man natürlich schon manchmal sagen, wenn es dein Wille ist. Ja, wir beten ja auch das Vater unser, dein Wille geschehe. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Für manche Dinge habe ich Glauben, für andere Dinge haben andere Leute Glauben. Und ich bin schon mehrfach beschämt worden durch den Glauben von anderen Leuten, auch hier in der Gemeinde, die für etwas Glauben hatten, wo ich sagte, naja, das wäre ja schön, aber ist nicht meine Einstellung. Und hinterher muss ich feststellen, es ist genauso gekommen, wie sie es geglaubt haben. Und da kann ich nur sagen, ja, Gott sei geehrt und ich bin positiv beschämt und freue mich auch darüber. Ja, Gebet kann Situationen verändern, aber muss es nicht. Ich denke, jeder unter uns, der schon gebetet hat, wird wissen, dass er Gebetserhörung erlebt hat, aber auch manchmal vielleicht gebetet hat, ist nichts passiert oder hat eben auch gemerkt, ich werde aufhören, dafür zu beten, weil das nicht mein Auftrag ist. Ja, Gebetsziele kann Gott schenken. Ich war mal viele Wochen in einer amerikanischen Gemeinde. Das war eine Möglichkeit für einen Pfarrer unserer Kirche da, so eine Art Fortbildung zu machen oder begleitende Bildung in Lookout Mountain. Das ist in Tennessee. Und die hatten dort 6 Pastoren, Gemeinde von 1200 Mitgliedern. Und dann noch ein Seniorpastor, der aber schon außer Dienst war, aber noch andere Pastoren betreut hat, so im Hintergrund. Und diesen Seniorpastor, den fragte ich mal, wie denn diese Gemeinde entstanden ist. Und er sagte, ja, als ich dahin kam, waren wir nur zu zweit. 2 junge Pastoren. Und wir hatten einen Kirchenvorstand. Wenn ich am Sonntag so mit der Bibel auf die Kanzel ging, sagten sie, die Bibel können Sie eigentlich zu Hause lassen. Das interessiert heute niemand. Also können über irgendwas reden. Also eine relativ, wir würden sagen, liberale Gemeinde. Ja, trotzdem haben sie 2 Hausbibelkreise gegründet. Das war immerhin schon mal ein Anfang in einer anderen Richtung. Und dann trafen sich einige ältere Damen zum Gebet für die Gemeinde und haben kontinuierlich gebetet und gebetet und gebetet. Und nach einiger Zeit gab es einen Gemeindebesuch von einer Nachbargemeinde, der war programmiert worden, vereinbart worden. Und zwar kamen da 40 Gemeindeglieder einer anderen Gemeinde in ihrer Gemeinde. Und das wurde eigentlich sehr nett vorbereitet. Von jedem Gemeindeglied wurde ein Foto geschossen und ein Name dazu geschrieben. Und dann konnte man sich in so einem Kasten so ein Bild ziehen und eine Woche für die Person beten. Und dann konnte man das wieder da rein tun und sich eine andere Namen ziehen und wieder eine Woche für die Person beten. Das haben sie also 4 Wochen vorher getan. Und dann kamen diese Leute dort und haben da Vorträge gehalten und Besuche gemacht und gebetet. Und da sind in der Zeit, wo sie da waren, 50 Personen zum Glauben gekommen, unter anderem der gesamte Kirchenvorstand. Und das hat die Gemeinde von Grund auf verändert. Sie hatten, ja, damals, weiß nicht, wie viele Leute sie damals hatten, viel weniger, jetzt haben sie 1200, könnten noch mehr kriegen, wollen es aber nicht, gründen lieber kleine Zweiggemeinden. Ja, ich habe einer dieser älteren Damen mal gesprochen und mich gefreut, sie kennenzulernen. Beter verändern die Welt. Das war jetzt eine Gemeindewelt, die sich verändert hat. Ich könnte jetzt lange aufzählen, was da alles dabei herausgekommen ist. Nicht nur für die Gemeinde, auch für die Stadt Chattanooga, das ist eine Großstadt mit 200.000 Einwohnern, die mal die höchste Scheidungsrate hatte dort. Und sie haben flächendeckende Eheseminare eingeführt dort. Und die Scheidungsrate sank unter den Landesdurchschnitt. Sie war die größte umweltverschmutzte Stadt. Und sie haben dafür gesorgt, dass sich vieles verändert hat. Damals gab es schon Elektrobusse dort, die kostenlos fuhren für alle, die es wollten. Und sie war eine Vorzeigestadt geworden. Und die Aufhänger waren jetzt nicht nur tolle Bürgermeister, sondern eigentlich diese christliche Gruppe, die in die Verantwortung hineingegangen ist. Ja, ich denke, unsere Verhältnisse sind ein bisschen anders. Weshalb ich das sage, Beter verändern die Welt, die kleine Welt und die große Welt. Und wenn wir in das neue Jahr hineingehen, würde ich von diesem Satz, ich glaube, hilft meinem Unglauben, gerne die erste Hälfte besonders betonen. Ich glaube, gut, in Fragen kann man natürlich immer einmal kommen, wie geht es da weiter? Aber als Christ habe ich einen Glauben, der mit Gewissheit lebt. Und ich denke, es wäre schön, wenn Gott vielleicht dem einen oder anderen auch Gebetsziele zeigt für sein Leben in diesem Jahr oder auch für die Gemeinde oder auch für diese Stadt. Ja, es gibt eine Bürgermeisterwahl und andere Dinge, die sicher wichtig sind. Ja, hier kam ein Mann zu Jesus. Er hat ihn angeredet, wenn du etwas vermagst, dann hilf mir. Da Jesus hier etwas vermag, hat er ihm geholfen und hat dieses Herz, das er ihm ausgeschüttet hat, als Glauben angesehen und ihn gesegnet. Insofern wiederhole ich nochmal diesen schönen Vers aus Hebräer 4, Vers 16. Lasst uns mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade hinzugehen, damit wir Gnade finden und Barmherzigkeit erlangen zu rechtzeitiger Hilfe. Und diesen zweiten Vers, der ja auch auf diesen Mann hier gelten könnte, schüttet euer Herz vor Gott aus, liebe Leute. Herr Jesus, du siehst jeden von uns. Du weißt, was uns diese Beziehung zu dir bedeutet. Du weißt auch, was uns das Gebet bedeutet. Danke, dass du da weiterführst, dass du uns stärkst, dass du Gewissheit schenkst in der Verbindung mit dir, auch des ewigen Lebens, aber auch deiner Führung für dieses Jahr. So lobe ich dich. Amen.